Willkommen bei Fahrradio, dem Nerd-Podcast für Menschen, die wissen wollen, was im Fahrrad drin steckt. Mein Name ist Hans.
Und meiner Thomas. Ganz nerdig gucke ich gerade in eine ausgedruckte Liste rein.
Oha!
Und also wundert euch nicht über Blättergeräusche. Ich habe sie auch nerdig zusammengetackert.
Ja, das ist sowieso notwendig, ja. Ich bin auch immer noch ein Freund der Büroklammern.
Nie gewesen. Büroklammern kann ich nicht ab.
Und diese Boxen, kennst du die da, wo die dann so drin kleben und so?
So eine?
Ja.
Ich erkläre euch das gerade mal, liebe Höris. Das ist ein giftgrünes Teil. Also das ist dann die etwas freudenspendende Variante fürs Büro. Aber hat sich auch überlegt jemand. Vielleicht sogar Coleo.
Wer ist Coleo?
Coleo, da kann man vielleicht, wenn es um Fahrradrahmen geht, nochmal drauf kommen. Das ist ein Designbüro aus Köln.
Mhm. Okay, Leute, bevor wir zu weit abschweifen.
Genau, heute kein Abschwuff.
Jawohl, machen wir weiter mit Teil 2 unserer Eurobike-Berichtsstrecke. Und da fängst du gleich mal an, ne, mit dem sehr großen, umfangreichen Thema und wichtigen Thema der Eurobike, nämlich Motoren. Einen haben wir schon, den haben wir in der letzten Folge gleich zu Anfang vorgestellt. Den genau. Intra Drive, ne, wer das noch nicht gehört hat, kann das einfach in der letzten Folge nachhören. Und dann machen wir jetzt mal weiter mit neuen interessanten und irgendwie wichtigen Vorstellungen, oder?
Ja, das ist natürlich, da muss man natürlich einen großen Filter anbringen, weil es macht den Eindruck, als ob es mehr Motorenmarken gibt aktuell wie Fahrradmarken. Also es ist wirklich überall irgendeine Sorte Motor, hier ein großer, da ein kleiner und irgendwie an jeder Ecke poppen neue Motoren auf. Mit dem, was man klar sagen kann, es sind drei Typen. Klassisches Motorensystem, also Mittelmotor. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Nabenmotoren ein, weil die kennt man
da nicht. Da hab ich einen.
Ja, okay. Der
kommt auch noch.
Okay, ein Nabenmotor kommt. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass sich der Nabenmotor wieder etabliert hat und seine Berechtigung gefunden hat, auch nach Jahren des Verramschens in irgendwelchen Billigrädern, hat jetzt der Nabenmotor einen Status erlangt, wo man sagen kann, okay, der hat seine Anwendungen, da funktioniert er super und da kann man den gut verwenden. Da ergibt es Sinn, so ein Konzept. Und dann haben wir die Motoren mit einem integrierten Getriebe, also klassischer Mittelmotor mit einem Getriebe integriert, also quasi wie oder ähnlich wie es bei einem Motorrad ist. Und deswegen geringere ungefederte Massen im Heck und integriert. Das ist das andere, da wo ja eben Intradrive dabei ist und Pinion den Lead übernommen hat mit der MGU. Da haben wir schon drüber gesprochen. Dann kommt das klassische Mittelmotorsystem, nenne ich es mal, so wie ein Bosch, ein Shimano als Marktführer. Natürlich auch Bafang oder
ja, da wird es jetzt eben breit.
Ja. Und da ist es so, dass es tatsächlich eben auch entweder nur Motoren gab als Neuentwicklung oder überraschend auch komplette Motorensysteme, die vorher nicht da waren, also einfach aufgetaucht sind. Zum Beispiel von DJI.
Mhm.
DJI Avinox nennt sich das Ganze. E-Bike-Antriebssystem, also das ist komplett wie ein Bosch-System. Du hast deine Drive-Unit und dein HMI, also die Bedienereinheit und eine Batterie. Möglicherweise auch in Varianten. Und
ja, und natürlich die ganze Steuerelektronik drumherum, also das Batteriemanagementsystem und alles, was du eben brauchst. Das wird ja gern mal vergessen, aber das ist ja das gehört ja dazu, ne? Das ist ja jetzt nicht im Motor eingebaut, zum Beispiel, ne?
Oder? Nee, das ist es nicht. Also wie wir wissen, ist die elektronische Abstimmung nicht unwichtiger Bestandteil des Fahrgefühls. Also wie der Motor reagiert, wenn du reintrittst, also die Abstimmung mit den ganzen Sensoren.
Ich wollte jetzt da nicht irgendwie ablenken, nur ich wollte dazu sagen, dass eben das komplette System, also inklusive, wie man mit dem Strom, wie der Strom reinkommt und rauskommt, das muss ja auch gemanagt werden. Und das gehört zu einem kompletten System dazu, ne?
Ja, ja.
So, weiter mit dem DJI. Ich glaube, wir müssen den Höris nicht erklären, was für eine Firma DJI ist. Ich nehme mal an, bei unseren Höris haben vielleicht 50% irgendein Produkt von denen.
Erklär's bitte.
Also DJI ist der größte Drohnenhersteller der Welt und möglicherweise fast Monopolist, also nicht ganz, aber jetzt so im Bereich, also auf jeden Fall Hobby-Drohnen oder auch Drohnen, die für die Fotografie zum Fotografieren und Filmen eingesetzt werden. Die heißen dann zum Beispiel DJI Mini, Mavic und was weiß ich, sind sehr einfach zu fliegen und da gibt es ein Riesensortiment, gibt es in jedem Mediamarkt Saturn. Und dann gibt's aber noch echte Profi-Geräte auch, also wo du echt richtig schwere Kameras ranhängen kannst und wo du Lasten mit transportieren kannst. Dann gibt's welche, die ganz schnell fliegen können, wo du so First Person, wo du quasi die Kamera in der Drohne drin hast. Das sind die zum Beispiel, die dann bei Rennen den Sportlern hinterherfliegen. Sowas. Und dann haben sie auch noch sehr wichtig, so Gimbals und so Sachen, also so Stabilisationssysteme für Kameras, die ja auch von Motoren betrieben werden und elektronisch gesteuert werden. Action-Kameras haben sie, Audiosysteme, Mikrofone, das komplette, so einen sehr breiten Elektronikbereich decken die ab. Bei den Drohnen auch noch, das sind glaube ich so im Ukraine-Krieg die meist eingesetzten Drohnen. Die werden gekauft, die kaufen die einfach in großen Mengen beim Großhändler. Und bauen sie um, hängen Waffen dran. Und
echt?
Ja, okay. Oder verwenden sie zur Aufklärung. Aber das ist ein eigenes Thema, aber die sind sehr beliebt.
Also, ich muss gestehen, deswegen habe ich auch darauf bestanden, dass es mir tatsächlich ein bisschen sonst wo vorbeigeht, die Drohnen.
Aha.
Ob das jetzt falsch ist oder nicht, es interessiert mich einfach nicht.
Ne? Ja.
Und ich sehe die rumfliegen ab und zu bei Events oder flattert irgendwas bei mir vorbei im Internet gegen Red Bull Formel 1 Auto, wie schnell ist eine Drohne oder so.
Ja.
Und deswegen ist es auch so, dass es mich schon ein bisschen überrascht hat.
Vielleicht zum Thema Drohne noch, so eine, die, ich weiß gar nicht, seit wann es diese angefangen mit Quadrocoptern-Technik gibt, die ist ja erst möglich geworden durch verschiedene Sensoren und elektronische Steuerung, dass quasi einfach du eine Kiste hast, die an vier vier Propellern hängt und du kannst, indem du da die Geschwindigkeit steuerst und die dann die Lage verändern kannst, dadurch ist das überhaupt erst möglich geworden. Und das machen die halt schon sehr lang, im Gegensatz zu so einem super aufwendigen Hubschrauber, ne? Das heißt, die kennen sich mit Steuerung und mit Motoren und wie man die steuert, super aus.
Ja.
So.
Ende. Das ist ja da, wo wir vorhin mal kurz angesprochen haben, bei dem, also wegen der Kommunikation von den verschiedenen Sensoren, die da drin sind.
Ja.
Weil du hast ja nicht nur einen Drehmomentsensor, ganz banal, sondern auch Neigungssensoren, die eben dann solche Features bedienen, was DJI macht. So ein Hillhold und verschiedene Unterstützungsstufen, wenn du den Berg hochschiebst mit deinem Mountainbike.
Ja.
Lauter so Sachen, die, wenn sie funktionieren, an sich ziemlich cool sind. Weil ich habe so eine mechanische Rückfahrsperre ausprobiert und das ist ein totaler Scheiß, meines Erachtens, weil man dann manuell auch wieder abschalten muss und das Ganze muss intuitiv funktionieren. Und soweit ich das gehört habe, ich konnte es nicht ausprobieren, sind die da nicht schlecht.
Aha, also Hillhold, das ist quasi sowas wie in einem modernen Auto, wenn du am Berg stehen bleibst und ohne Handbremse losfahren kannst.
Genau. Was mich persönlich, weil ich ja kein eigenes Auto besitze und deswegen jetzt mich nicht so drauf einlasse oder nicht einlassen kann, weil jedes Auto ein bisschen anders funktioniert und manchmal nervt mich Hillhold, weil dann hat das eine Sharing-Auto hat es, das andere nicht. Dann
ja, man muss erst mal wissen, ob es das hat oder nicht.
Ja, ja, und ich stehe dann immer noch wie ein Fahrschüler auf der Bremse erstmal und guck, was passiert. Aber wenn du natürlich, wenn das dein regelmäßiges Fahrzeug ist, dann weißt du das auch und weißt damit umzugehen, weißt es eventuell zu schätzen oder du suchst einen Knopf, wo du es abschalten kannst.
Ja.
Und warum jetzt DJI so eine Begeisterung plötzlich für Fahrräder hat. Möglicherweise wollen sie einfach Geld verdienen, aber da stecken ja auch Leute dahinter. Es sind ja trotzdem Menschen. DJI ist eine chinesische Firma.
Ja.
Aus Shenzhen, hat weltweit, glaube ich, so 6.000 Leute. Ist jetzt ja, schon ein relativ großer Laden. Die haben auch ein Büro bei Fulda irgendwo, wo sie den europäischen Markt eben auch bedienen. Und irgendwo in irgendeinem der Büros weltweit sitzen anscheinend Leute, die sagen, Mann, lass uns Fahrräder machen. Wir wollen Fahrräder. Also es ist ja nicht, weiß ich nicht immer nur politisches Kalkül oder.
Und was ja auch noch interessant ist, und das ist zumindest soweit ich weiß neu für DJI, ist, dass sie nicht nur Fahrräder, sondern eben ein Antriebssystem vorgestellt haben, das auch andere Hersteller nutzen können. Vielleicht erklärst du mal kurz dazu, erstens, die haben ja auch ein eigenes, in Anführungsstrichen eigenes Fahrrad vorgestellt und was diesen Motor noch von anderen unterscheidet, weil das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen.
Was unterscheidet den von anderen? Also dieses E-Bike-Drive-System, dieses Komplettsystem ist jetzt nicht so weit entfernt von dem Bosch oder Shimano, dass man es irgendwie neu klassifizieren müsste.
Ja.
Er ist für seine Größe sehr stark. Der hat 100 Newtonmeter Drehmoment und wiegt etwa so viel wie ein Bosch SX-Motor. Also wie der kleine Motor von Bosch. So viel wiegt der auch und hat auch, er ist ein Tick größer, wenn ich mich nicht täusche. Und hat aber deutlich mehr Leistung. Und was er hat, was bisher zugegebenermaßen niemand hat oder was vielleicht auch vernachlässigt wurde oder nicht geht, also oder andere Probleme, er hat eine Schnellladung. Das Ding kriegst du richtig schnell voll.
Was heißt richtig schnell?
Du kannst den 800 Wattstunden Akku in 1,5 Stunden von 0 auf 75% laden.
Ah ja.
Also, was natürlich auch bedeutet, dass du zwischendurch in einer halben Stunde oder sowas oder wenn du mal kurz eine Pause machst irgendwo, dass du das Ding schnell wieder vollkriegst. Und jeder weiß, der ein E-Bike besitzt, dass das sonst deutlich länger dauert. Bosch hat, glaube ich, irgendwo im Programm einen Lader, der ein bisschen schneller kann, aber keine solche Geschwindigkeit. So ja. Wie man das, nur ganz kurz, weil wenn man nebenher irgendwie noch so ein bisschen auf E-Auto guckt, was die so können, weil das ist eine ganz andere Nummer, was die da reindrücken in ihre Dinger, aber da ist auch ein ganzer, sind auch ganz andere Kapazitäten dahinter, die sich darum kümmern. Also die ganze Energiewirtschaft kümmert sich darum, dass man Batterien schnell laden kann und beim E-Bike kümmern sich nicht wirklich Leute drum, behaupte ich mal.
Ah, da gibt es schon welche. Guck mal, das hier. Siehst du?
Ja, sehe ich.
Das ist ein USB-C, ein USB-C-Netzteil / Ladegerät mit GaN-Technologie. Also das ist die Galliumnitrid, ist das, glaube ich.
Ja.
Und durch die sind überhaupt erst solche winzigen, das kann 30 Watt laden. Und zwar in diesem, für USB heißt das die Nerds, wir sind ja jetzt im Nerd-Modus, das ist der Power Delivery Modus, den unterstützen zum Beispiel aktuelle iPhones und Android-Smartphones, muss man drauf achten. Und damit kannst du die auch affenschnell laden.
Dreifach GaN zu deiner Information.
Genau, das habe ich nämlich da gelesen. Und guck mal, das ist nämlich sehr klein und wird wohl nicht so warm wie andere. Und ich war letztes Jahr auf einer Präsentation oder auf einem Workshop auf der Eurobike und da hat ein deutscher Hersteller, Hidden Champion, der Ladegeräte für alle baut,
okay,
hat auch ein GaN-Ladegerät vorgestellt und das war halt echt viel kleiner als diese Klötze, die du aktuell kaufen kannst. Und kann auch, und Bosch, wie du sagst, oder andere, es gibt schon, du kannst bei Amazon oder so, kannst du auch so Schnellladegeräte kaufen für E-Bikes. Ist aber immer, musst gucken, ob das dann dazu passt und so. Aber da ist es halt aufeinander abgestimmt dann, ne? Und dreifach steht wahrscheinlich für die dreifache Geschwindigkeit, oder?
Könnte sein. Also ich bin ja da nicht so tief drin, was die
Weil GaN, GaN ist quasi ist die Technologie und dreifach scheint hier die Geschwindigkeit, die irgendwie, wir sind auf der Website übrigens, falls sich jemand wundert. Und das ist halt einfach kurz zusammengefasst, dass das schneller geht. Da ist auch eine Fußnote dran. Also das ist auf jeden Fall schon super. Da kannst du nämlich dann auch dein Hast du das Netzteil gesehen?
Das ist sehr kompakt. Also früher hätte man vielleicht gesagt, wie eine Zigarettenschachtel, aber
Ah ja, okay.
Aber es hat ein bisschen ein anderes Format. Aber was man sich ja schon überlegen muss, ist dieses elende Netzteil mitzunehmen irgendwo
hin, weil es
und ist damit schon schwer. Geht's
halt, ne?
Und das Netzteil ist deutlich kleiner. Und dann kauft man sich halt ein zweites noch, nimmt das mit, meinetwegen, und das eine lässt man zu Hause liegen. Also mir geht es so, dass ich sonst irgendwo was vergesse und dann ohne Netzteil rumstehe. Aber das ist sehr praktisch, weil dann braucht man auch keinen zweiten Akku mitnehmen, unabhängig davon, dass jetzt bei Ihrem eigenen Rad, der ja auch integriert ist im Rahmen und man den dann nicht rausnehmen kann und einfach schnell tauschen. Sondern du steckst es einfach ran und lädst es geschwind.
Ja. Okay, also das ist neu und auch hervorgehoben, ne, als Feature.
Ja, ja.
Was noch?
Nun ja, sie haben auch eigene Batterien entwickelt, aber die sind jetzt keine Revolution, außer dass sie relativ leicht sind. Ich habe sie jetzt aber auch nicht eine Tabelle gebaut und die verglichen, ob so diese 800 Wattstunden Batterie, die sie einbauen mit 3,74 Kilo, ist schon leicht. Also muss man.
Welche
muss man,
Zellen verwenden die denn?
Das sagen sie nicht.
Was sie aber die stellen ja keine eigenen her wahrscheinlich, oder? Die verwenden ja wahrscheinlich auch Standardzellen, oder?
Davon ist auszugehen, ja. Aber ist jetzt auch mal egal, weil diese Sachen, die wirklich Nutzen bringen, also eine große Batterie, klar, ist gut und super, aber ob die jetzt 500 Gramm mehr oder weniger wiegt, ja, das ist cool, aber für die Funktion ist dieses Schnellladen einfach schon richtig cool und dann eben diese Funktion wie so ein Walk Assist und Auto Hold und Bergstarthilfe und das, was sie und stationäres Umschalten, also dass du im Stand schalten kannst und mehrstufige Schaltvorgänge machen kannst. Es ist so, dass
Wow, was ist denn bei dir los?
Das ist ein Hubschrauber, keine Drohne.
Ah, okay.
Ja, es wird Zeit, dass die mit surrenden Elektrodrohnen zum Krankenhaus fliegen.
Unbedingt.
Also wer schon mal die Schaltsysteme von die automatischen Schaltsysteme von Shimano zum Beispiel oder SRAM ausprobiert hat, SRAM bin ich noch nicht gefahren, Shimano bin ich gefahren, es funktioniert super. Also Kettenschaltung, vollautomatisch, würde ich für mich schalten lassen, kein Problem. Und da haben die auch verschiedene Ideen noch reingebracht und schon umgesetzt und sind aber mit diesem Auto-Hold und Bergstarthilfen, da sind sie richtig tief in die Sensoren eingestiegen. Diese Zusammenarbeit der Systeme, das ist schon, gibt es so noch nicht. Auch wenn man ja, also es ist nicht nur ein leistungsfähiger, leichter Motor mit einer leistungsfähigen, leichten Batterie, sondern eben auch Features, die tatsächlich neu und sinnvoll sind.
Ja, wo du gerade Shimano erwähnt hast, da sind sie auch ein Stück weiter, was die gesamte Nutzungsumgebung angeht. Also allein das Display, die haben ein Rahmendisplay mit einer super hohen Auflösung und Touchscreen, auf dem du super bedienen kannst. Und das haben die halt, weil sie es in ihren Kameras schon drin haben und also Millionen von den Dingern schon verkauft haben. Und die sind ja, also die haben ja auch wasserdichte, stoßfeste Kameras zum Beispiel. Das heißt, die können. Ja. Und ich habe Leute gesehen, die haben berichtet, also einer zum Beispiel, ich glaube, der von der Radlbande, der hat auch so eine kleine Kamera von DJI und der meinte, ja, sieht ähnlich aus, das Menü, durch das man da geht. Und also da haben die Erfahrung, ne? Und das lässt sich auch koppeln, also die können Bluetooth und sämtliche Verbindungstechnologien, das haben die quasi schon in-house alles drin, ne?
Jetzt, wenn man von Drohnentechnik kommt, dann muss das natürlich auch sicher sein und schnell sein, weil wenn dir die Drohne sonst wohin segelt, dann ist halt einfach doof beim Fahrrad, wenn man irgendwie daneben steht und eine Minute rumeiert, bis er endlich Kontakt hat, dann ja, kann man damit leben.
Ja.
Nervt vielleicht, aber es geht. Aber wenn du einen Flugapparat irgendwo hast, dann muss es stabil und schnell gehen. Und was du sagst, eben dieses Display ist ja so ein bisschen wie wenn du eine Smartwatch hast.
Ja, ja.
Und das Ganze in robust und wasserdicht. Und da nutzen die einfach die Technik, die sie haben.
Mhm.
Und passen sie darauf an. Das ist und das dann noch, ich habe es nicht bedient, aber da muss man natürlich dann gucken, ob es bedienbar ist, ob es ablesbar ist für Ü40 und solche Sachen. Ja, ist ja so.
Ja, ja.
Aber es sieht gut aus, muss man sagen, für den ersten Schuss.
Was mir gerade noch eingefallen ist, weil ich Kommunikation erwähnt habe, die könnten zum Beispiel das Rad auch und mit ihren Drohnen verbinden. Weil es gibt ja so Follow-Me-Modus und so Zeug, ne?
Ja.
Von Drohnen, also da gucken sie dich an. Aber noch besser ist es ja, wenn die einfach mit einem System verbunden sind. Also, dass sie nicht nach dir suchen müssen, sondern dass es quasi wie so eine Leine gibt zwischen deinem Fahrrad und der Drohne, ne?
Ja.
Und das können die super einfach herstellen. Das heißt, da machst du dann hier, verbind mich mit meiner Drohne, und dann fliegt die neben dir, über dir, vor dir, hin und her. Und das geht viel, da braucht die könnte theoretisch sogar super billig sein, weil die braucht keine Erkennung, oder gut, das haben die eh drin, so Objekterkennung und so. Aber das braucht die gar nicht. Die weiß, wo du bist, wie schnell du bist und kann einfach neben dir herfahren. Und du kannst sie von deinem Oberrohr zum Beispiel aus steuern, zum Beispiel. Da sehe ich sehr große Möglichkeiten, die wahrscheinlich nicht so viele Leute brauchen, aber die auf jeden Fall gehen wahrscheinlich. Weißt du, ob es irgendwelche... Ach so,
den kann man... So eine Wegfahrsperre gibt es auch noch.
Ah ja, hör mal.
Ja, ja, ja.
Kann man ein Rad mit dem Motor kaufen?
Ja, kannst du. Die haben ja eine eigene Fahrradfirma dazu auch aufgemacht. Amflow nennen sich die. Und bei Amflow kannst du aktuell ein super leichtes Full-Power EMTB kaufen.
Aha.
Das sieht gar nicht schlecht aus. Also das ist durchaus auf dem Stand der Technik. Und ich bin auf der Webseite von Amflow und drücke auf Bestellen, weil ich wissen möchte, was das Rad kostet.
Ja.
Und da muss ich mich aber zum Verkaufsstart erstmal anmelden für ein E-Mail-Update. Ich habe jetzt nicht gefunden, vielleicht steht es auch irgendwo, was es kostet, aber hier gibt es mehr erfahren. Also da kann sich jeder mal angucken von auf der Webseite von amflowbikes.com.
Ja.
Und das ist schön gemacht, ist ein Carbonrad mit einer vernünftigen Federung, also ist wahrscheinlich kein schlechter Deal. Wie es ist, wenn jetzt an dem Ding was nicht funktioniert, keine Ahnung.
Also wenn es um die Elektronik
geht. Das Risiko dann, hat man natürlich. Ne?
Ja, aber wenn es um die Elektronik geht, dann steht ja da tatsächlich ein Unternehmen dahinter, das schon länger macht. Ne? Also kann, je nachdem wie die Geschäftsbeziehungen zu China weitergehen, kann sich sowas natürlich auswirken, aber ich gehe davon aus, dass die auch Support geregelt bekommen. Vielleicht. Ja. Okay.
Also das Rad an sich ist nicht ganz uninteressant. Du kannst entweder 29 Zoll oder Mallet fahren und ja, das ist eigentlich ein schönes Rad. Gibt's nichts.
Ich trage mich mal für den Aktualisierungs-Newsletter ein.
Mach mal.
Okay, aber von anderen Herstellern hast du noch nichts gehört, oder?
Nee.
Und wenn, dürftest du es wahrscheinlich nicht sagen, oder?
Beides genau. Also von anderen Herstellern, also die werden jetzt wahrscheinlich, beziehungsweise ich weiß nichts, und ob sie jetzt vor der Messe zum Beispiel schon auf Akquise-Tour waren bei großen OEMs, also irgendwie Cannondale, Specialized, Kalkhoff, Axel-Gruppe, wer auch immer, die wollen ja irgendwo ihre Sachen hinverkaufen oder amerikanische Firmen, man weiß es nicht.
Also ich bin mir da ziemlich sicher, weil die entwickeln den ja nicht erst seit diesem Jahr, schätze ich, ne?
Nee, das wird schon eine Weile zugehen, so wie der. Ja. So, was der für einen Eindruck macht. Und da geht eine Fahrradentwicklung, also jetzt da das passende Fahrrad drumherum zu bauen, das geht schneller,
ja,
als einen Motor zu entwickeln.
So, dann machen wir mal weiter. Es gab ja noch eine große Vorstellung, die durch diese Vorstellung ein kleines bisschen kleiner geworden ist.
Möglicherweise, du meinst ZF.
Ja.
Ja, ZF hat einen Motor vorgestellt, ZF E-Bike Systems. Es gibt ja schon eine Weile ZF-Motoren, oder heißen sie dann Sachs? Ich weiß es nicht. Es war immer so ein bisschen so ein mal so eine Namenssache. Also die Sachs Namensrechte sind ja bei ZF, wurden und werden verwendet für Motoren. So ein leistungsstarker Cargo-Motor eigentlich hauptsächlich, ja?
Kurzer Einschub zu ZF. Falls manche Hörer den Namen noch nicht gehört haben.
Ach so, Entschuldigung.
Nö, kein Problem. ZF, Zahnradfabrik Friedrichshafen. Ich glaube, Weltmarktführer bei Getrieben für Autos. Bestimmt, oder?
Ja, oder zumindest,
also zumindest was ein sehr, sehr großer Player. Also das stellen die her. Getriebe für Autos, das ist das, was ich weiß. Und ansonsten ja, auch sehr, sehr viel so, sagen wir mal, Automobilzulieferer, Getriebe, Motoren,
Fahrwerkskomponenten auch, genau. Also diese automatisierten Schaltgetriebe zum Beispiel, das ist ein ZF-Highlight. Und da haben die auch dadurch was elektronische und
noch,
Steuerung.
Und noch dazu ja. die sehen natürlich auch, die wollen natürlich auch gucken, wie sie sich weiterentwickeln, zum Beispiel bei Schaltgetrieben, die ja bei Elektromotoren in Zukunft in Autos vielleicht nicht mehr ganz so wichtig sind, müssen sie natürlich schauen, wie sie ihr Geschäft weiterentwickeln. Und so Fahrrad und Mikromobilität oder so alternative Techniken haben sie schon ziemlich lang auch im Blick. Und da kommt wieder dieses Sachs-Ding dann zum Beispiel, ne?
Genau. Und die hatten vor ein paar Jahren, also der Sachs-Motor, das ist ein, würde ich mal sagen, ein klassischer Mittelmotor, ein großer, leistungsstarker Mittelmotor, der von ein paar OEMs eingesetzt wird, nicht wirklich große. Also ich nehme keine wirklich großen Stückzahlen wahr. Also es gibt so ein paar Cargo-Bike-Firmen, die ihn einsetzen, weil er halt kräftig ist. Ich glaube, der hat so 120 Newtonmeter und sehr robust.
Ja.
Und dann gibt es eine Firma, die Mountainbikes damit ausstattet.
Das war es aber auch schon. Und ich glaube, die machen das auch nicht mehr. Ich glaube, die haben auch umgestellt.
Das kann gut sein. Und jetzt aber haben sie, also wie vielleicht, weiß nicht, ob sich noch Höris an die Wasserbremse erinnern. Eine hydraulische Bremse mit Wasser statt Hydrauliköl, die von BFO, Brakeforce One, entwickelt wurde aus Tübingen. Und diese Brakeforce One, die hat an vielen Sachen entwickelt und ist irgendwann mal mit ZF zusammengegangen. Und die hatten vor ich denke, so 5-6 Jahre müsste das her sein, oder 7, hatten die bereits so einen ähnlichen Motor mal vorgestellt, also damals schon unter ZF. Aber es hat bis jetzt gedauert, bis dieser Motor da ist, wo er ist. Aha, und er sieht ulkig aus. Er sieht aus wie eine Cola-Dose oder so eine dicke Cola-Dose. Mhm. Also einfach ein runder Motor. Und man könnte sagen, okay, einen runden Motor kennen wir. TQ hat sowas auch.
Ja.
Aber im Gegensatz zu einem TQ, bei ähnlichem Bauraum deutlich leistungsstärker. Mhm. Das ist also auch das, was sich von dem ursprünglichen Konzept mal geändert hat. Also ich hatte leider nicht die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen. Ich hätte mich auch gern mit dem Entwickler mal unterhalten, wie es denn jetzt war in den letzten Jahren. Wir haben uns kurz getroffen, aber hatten keine Zeit für ein intensives Gespräch. Vielleicht kann man da nochmal einsteigen. Und auf jeden Fall, es ist ein sehr interessantes Konzept. Außer, dass es halt natürlich, was die Features angeht, eher konventionell ist, sage ich mal. Also du hast einen guten Motor, der relativ kompakt ist und auch eine Batterie dazu und ein HMI. Aber da ist der DJI, hat, was die Elektronik angeht, da schon einen Vorsprung. Sage ich mal, so auf dem ersten Blick. Aber ZF ist ja kein Fahrradhersteller und das wollen die auch nicht, genauso wenig wie Bosch oder Shimano. Und was sie gemacht haben, sie haben bereits Kunden. Also sie haben mit Raymond, das vielleicht einige schon kennen, die Marke, die jetzt sich neu organisiert hat, und die haben den Motor schon drin. Und ja, nee, Raymond, genau.
Die auf jeden Fall. Vielleicht gibt es noch eine zweite, aber die sind, ich glaube, die starten jetzt mehr oder weniger exklusiv und danach wollen sie es ausweiten.
Haben ja meistens solche Launch-Partnerschaften dann, einfach auch, weil es doch von sowohl von ZF-Seite als auch von Herstellerseite natürlich was ganz Neues ist und da muss man sich das schon auch zutrauen.
Und auch da ist es so, die haben auch ein komplettes Ökosystem. Das heißt, da kriegst du auch alles dazu. Du kriegst Fernsteuerungen für den Lenker, ein Display und das komplette Batteriemanagement. Und kannst es quasi damit aufbauen. Ist auf jeden Fall ein interessantes Ding, ne? Und wir haben ja, glaube ich, auf der Cycling World schon damit gesprochen, oder du hast es in der letzten Sendung schon angesprochen. Es ist ja hauptsächlich in Deutschland eine Sache, dass die Leute Bosch haben wollen, ne?
Ja.
Wenn du ein E-Auto hast oder früher, na gut, bei Auto-Nerds war es vielleicht schon so, dass die wissen wollten, dass von wem der Motor ist, der ihr Auto antreibt. Aber bei einem
E-Auto. Bei Verbrennungsmotoren war es eigentlich schon so ein USP, dass der Motor von dem Hersteller ist. Auch und wenn jetzt ein BMW ein Toyota-Motor eingebaut hat, dann haben sie es nicht verraten und dann die große Glocke gehängt. Aber bei E-Autos ist es Schnuppe.
Ja, aber das hat die Leute auch nicht irritiert. Wer guckt denn danach? Da ist ein schwarzer Deckel drüber oder so und der treibt das an. Und das bei E-Autos ist es sowieso egal und deshalb könnte das auch, solange der Service stimmt, auch beim E-Bike egal sein, soll einfach funktionieren.
Ja, das ist eben das, was ich vorhin auch gesagt hatte, das DJI. Wenn das Ding tiptop funktioniert, aber selbst wenn es funktioniert, dann kann es trotzdem Ärger geben. Und da ist es wichtig, die Kundinnen und Kunden wissen bei Bosch, wenn was ist, dann kann ich zu meinem Händler gehen oder zu meinem Versender, der mir das Rad verkauft hat, und dann kriege ich das in kürzester Zeit sicher geregelt. Bei Shimano genauso. Jawohl. Ob man das jetzt bei einem neu in den Markt einsteigenden Konzern kriegt, weiß man nicht. Um auf die Van Moves zurückzukommen, wieder mal, da hat es ja auch funktioniert, beziehungsweise hätte funktionieren können. Teilweise hat es den Kundinnen und Kunden viel, viel Nerven gekostet und dauert lang. Und das ist was dann natürlich das Ganze ein schlechtes Bild auf das wirft. Und dann,
ja, aber das ist ja nicht nur bei Van Moof so. Das ist ja auch so, wenn du ein Rad bei Lidl kaufst zum Beispiel.
Ja.
Also da muss man sich schon drüber im Klaren sein. Und du wirst jetzt kein Rad mit einem ZF-Antriebssystem im Supermarkt kriegen. Schätze ich mal. Erstmal. Das wird sich schon in, ich sag mal, unterstützten oder im Fahrrad Ökosystem bewegen. Von daher denke ich, dass das hinhaut. Aber wir sollten mal weitermachen mit den Motoren, weil es gibt ja noch mehr, ne?
Welche willst du den klassischen kurz ansprechen, was du gemeint hattest?
Den klassischen? Du meinst den Nabenmotor?
Ja, genau, weil da ist es ja so, mir fiel es gerade ein, weil du Lidl, Aldi sagst, da wurde das ja verramscht bis zum Abwinken und immer noch. Also die ganz einfache E-Bikes haben immer einen Nabenmotor.
Ja, und das ist ja auch, so ein Nabenmotor funktioniert ja auch gut. Also wenn der in Ordnung, je nach, was man halt davon will, ne? Also selbst mit einem billigen Tretsensor, ich meine, guck dich mal um, wer diese ganzen Uber und Volt und Lieferando-Räder, ne? Die fahren. Da ist ein dicker Nabenmotor drin. Die Leute, die drauf sitzen, die treten ein bisschen mit und geben mehr oder weniger den Impuls zum Fahren. Das ist okay.
Ja, und dann haben sie noch, wenn man jetzt den amerikanischen Markt noch anguckt, die wollen eh nur Throttle.
Ja,
aber eben auch dann.
Wie gesagt, ja? Es geht, und wenn du jetzt nicht wie bei wenn du jetzt kein Mountainbike hast, wo es auf ungefederte Masse ankommt und sowas, ja, dann kann ja das Hinterrad ruhig ein bisschen schwerer sein. Ja, sag ich mal. Es ist also die genauen Unterschiede darauf einzugehen, lohnt sich nicht. Ein Unterschied, den tatsächlich der einen Nabenmotor hat und was Nabenmotoren können hauptsächlich, das ist rekuperieren.
Ja.
Und sprich, wenn du Geschwindigkeit abbaust, kann das über den Motor geschehen, sodass sich der Motor in einen Generator verwandelt und Energie erzeugt quasi. Die E-Scooter zum Beispiel, mit denen du unterwegs bist, haben das, glaube ich, nicht mehr so viel, aber haben das teilweise auch. Also wenn du den Drücker loslässt, dann bremsen sie quasi. Dann, das geht dann einfach über den Motor.
Ja.
Und sowas war am Anfang der E-Bike-Entwicklung war das ein großes Thema. Da fanden Leute das super interessant. Und da war auch die Batterietechnik noch nicht so weit. Da musste man irgendwie schauen, dass man möglichst wenig Strom verbraucht. So eine grobe Idee. Aber es ist trotzdem eine ganz gute Sache, weil es kann ja zum Beispiel auch dafür sorgen, dass deine Bremsbeläge geschont werden, ne? Also bei E-Autos, glaube ich, ist es so, dass die teilweise sogar von irgendwie automatisch mal zwischendurch bremsen, damit die Bremsscheiben nicht einrosten oder so.
Ja, kann das sein? Haben so Funktionen, ja.
Ja.
Also das gibt's, und das weiß man auch mittlerweile, dass da, wir hatten es doch neulich mal darüber, dass so ein Tesla nach 100.000 Kilometern noch die ersten Bremsbeläge hat.
Ja, genau.
So.
Jetzt gibt's aber eine Sache bei den Nabenmotoren, und da muss ich dich fragen, ob das tatsächlich ein Ding ist, wenn die rekuperieren sollen, dann laufen die auch immer so ein bisschen mit. Das heißt, wenn du trittst und der Motor treibt nicht an, dann hast du einen Widerstand. Kann das sein?
Das kann ich nicht sagen, weil ich diese Systeme, es gibt nicht viel. Die normalen Nabenmotoren, ob die von Mahle oder von sonst wo kommen, rekuperieren nicht.
Ja.
Die machen das nicht, weil, wie du sagst, die haben andere Prioritäten, die sollen leicht sein. Die haben ja ein Getriebe drin, das soll gut funktionieren. Weil das Getriebe nämlich, das ist ein bisschen das Problem beim Rekuperieren. Das sind dann solche Direktmotoren, die das können, diese großen.
Ah, das ist das, okay, ja, richtig,
und,
ja.
Und die kleinen, die können das gar nicht. Und darum guckt man da lieber, dass die eben einfach vernünftig mit der Energie umgehen. Ein Punkt noch, was ich zu den Nabenmotoren sagen wollte, was nämlich die teilweise wichtig ist für Cargo-Bikes oder solche Sachen, dass du, wenn du einen leistungsstarken Mittelmotor hast, dass du dann eine leistungsstarke Nabe zum Beispiel haben musst. Du kannst nicht auf eine normale Shimano 7-Gang-Nabe mit einem 85 Newtonmeter Bosch-Motor losgehen. Das hält die Nabe nicht aus. Deswegen gibt es ja da spezielle Naben. Die 5-Gang zum Beispiel von Shimano, die kann das, und die Enviolo, die kann das. Und es gibt da noch andere Produkte, die das können. Deswegen sieht man auch, ob es ein Wunder oder nicht, wieso hat jetzt das Rad eine Kettenschaltung? Okay, die Nabe hält es nicht aus. Ne? Mhm. Und dann kannst du natürlich auch ein Piniongetriebe oder sowas ranpacken. Und was du auch machen kannst, du kannst eine günstigere Riemeneinheit nehmen, weil die nicht so stabil sein muss. Weil ja du nur mit deinen maximal 250 Newtonmeter oder sowas da reintrittst, was so ein Mensch kann.
Genau. Also, weil da liegt ja quasi dann, da liegt hinten dann an der Nabe nicht diese kumulierte Kraft aus deiner Kraft und Motorkraft. Vor allem, ich glaube, ich weiß nicht, was so die maximale, diese Peak-Watt liegen ja irgendwie so bei 800-900 oder so bei starken Motoren. Ne? Und ja, es geht ja alles auf den Antrieb. So, jetzt pass auf. Wir hatten ja in der letzten Folge von Schwalbe, von dem Valve, Click Valve gesprochen. Ne?
Ja.
Das war ein Entwickler, der hat, zumindest soweit ich weiß, nichts mit dem Fahrrad zu tun. Und der hatte eine Idee und ist damit zu Schwalbe gegangen. So, und so ähnlich war es bei Charge. Ich muss den Namen noch mal rausfinden. Ich glaube, das heißt Charge. Die bauen auch Elektromotoren. Und zu denen kam jemand und der hat gesagt, sag mal, das ist doch irgendwie doof, dass ich mit meinem Motor nicht bremsen kann. Und der hat sich dann ein System überlegt. Ich bin es auch Probe gefahren, funktioniert super. Das funktioniert für jeden Nabenmotor. Angeblich waren auch alle Motoren, Nabenmotorhersteller schon an dem kleinen Stand in Halle 8 oder so. Das kannst du zum Beispiel auf einen Mahle-Motor drauf machen. Da musst du ein kleines Teil innen austauschen. So, du hast eine Scheibenbremse. Und sobald du bremst an der Scheibe, wird im Motor quasi vereinfacht ein Hebel umgelegt, der den Motor in den Generator umbaut. Mhm. Das heißt, du drückst auf die Bremse ganz normal, wie du es normal machst. Du bremst und dann schleift aber nicht die Bremse, sondern der Motor. Und dann bremst der Motor. Und wenn du loslässt, ist wieder alles normal. Wenn die Bremskraft nicht reicht vom Motor, dann bremst einfach die Scheibe mit, weil dann dreht sich der Motor weiter, aber du hast ja immer noch deine Scheibenbremse, dann bremst die Scheibe mit. Das ist das Gleiche, was ja auch, es gibt nämlich ein Problem bei der Rekuperation. Wenn deine Batterie voll ist, dann funktioniert die Rekuperation nicht mehr, weil die funktioniert ja nur, weil du Energie erzeugst, aber die muss ja irgendwo hin.
Ja. Und wenn die Batterie voll ist, dann kann die nirgends hin.
Und Problem gab es mal bei elektrischen Skateboards. Die sind dann einfach weitergerollt. Die Leute denken sich zu Hause, yay, ich lade mein Skateboard voll, ne, dann kann ich lang fahren. Aber dann konnten sie nicht mehr bremsen, weil das Skateboard keine echte Bremse hat, sondern nur so eine Rekuperationsbremse. Schon länger her. Ja,
aber das Problem gab es auch anfangs bei den, der erste E-Golf hatte das Problem auch. Und da gab es Leute wohl, die in der Schweiz zu Hause sind, die sind den Berg runtergefahren, das Ding voll, keine Bremsen mehr, Karre sau schwer. Natürlich 4 Scheibenbremsen am Auto, klar, aber die waren massiv überlastet, dass sie dann da plötzlich 2 Tonnen bremsen mussten in dem Golf und keine Rekuperation mehr. Also es ist nicht ohne, denkt man dann erstmal nicht dran. Genauso wenig, wie man dran denkt, dass Batterien vielleicht nicht funktionieren, wenn man in der Wüste unterwegs ist. Weil zu Hause HMIs ausfallen, so wie das Telefon. Ja, dein iPhone ist auch schon ausgegangen, oder, in der Hitze?
Oh ja, genau, also bei diesem Motor. Und also, wie gesagt, da müsste man nochmal direkt nochmal tiefer reingehen in die Technik, aber die hätten das ja nicht die hätten das sich nicht vorgestellt, wenn es nicht irgendwie einen Sinn machen würde, ne? Aber das war wirklich, also es war beeindruckend. Der hatte so ein kleines, so ein Kompaktrad und da war der Motor hinten drin. Dann bin ich damit rumgefahren und bin voll in die Eisen. Der hat gequietscht. Also du kannst verzögern damit. Und du kannst mit der Hand an die Scheibe hinfassen. Also der Motor läuft, du fasst mit der Hand an die Scheibe und dann bremst der.
Mhm. Also, ja, spannend.
Und da ist wirklich, also ich hab alle Punkte abgefragt, meiner Meinung nach, die irgendwie für ein Problem sorgen könnten. Und die hat er erfüllt. Und es war wirklich...
FreeGen heißt ja das ganze System.
FreeGen, genau. Du hast nachher recherchiert, das ist gut. Also FreeGen, ja. Es gibt ein sehr schönes YouTube-Video dazu, in dem der Gründer oder der Erfinder das erklärt. Der hat so einen komischen Pullover an. Ich guck mal kurz.
Es ist ja ein israelisches Startup.
Genau, habe ich noch nicht erwähnt, ja.
Aber man sieht immer mal wieder auf den Fahrradmessen interessante Sachen von israelischen Firmen.
Mich wundert da ja, dass in dem Land, also nicht erst jetzt seit dem Krieg, sondern überhaupt schon die ganze Zeit, dass man so normal arbeiten und forschen kann und so. Aber das ist ein anderes Thema. Ich zeig dir mal kurz, welches Video ich meine. Ich bringe das auch. Ich habe auch einen Link dazu reingesetzt. Guck mal hier. FreeGen Explained.
Ich guck. Das ist ein T-Shirt.
Ja, was habe ich gesagt?
Pulli, aber egal.
Okay.
Also das wollen wir uns aber jetzt nicht gemeinsam angucken.
Ne? Nein. Ich wollte dir nur, weil mir das T-Shirt aufgefallen ist.
Ja, es hat ein bisschen was von dem Mosaik. Ne? Das ist spannend.
Ja, ne? Mhm. Okay. Anyway. Und dann haben wir noch einen super interessanten Motor, ne?
Ja, du wolltest noch kurz mit dem anderen Nabenmotor oder sowas oder was?
Anderes? Nee.
Was bei dem Ding?
Ah, okay.
Weil nämlich sich ein paar Firmen, also Mahle haben wir ja schon genannt. Mahle hat ja vor Jahren eine spanische Firma, E-Bike Motions, übernommen. Und macht ein gutes Geschäft, macht gute Produkte und sind so mittlerweile ein bisschen so der Inbegriff des sportlichen Nabenmotors, sage ich mal.
Die werden zum Beispiel, haben die nicht auch die Designio mit übernommen, die Firma, oder?
Nee, Designio ist ja bei Stromer mit drin.
Ah, okay, also das waren, die hatten klassisch die ersten Motoren. Also in den Rädern werden sie verbaut. Rose verbaut ziemlich viel, glaube ich so.
Simplon vor Jahren schon.
Der kleine
Stevens. Stevens hat auch beide, weil die haben das X35 und X20 System. X35 ist so ein bisschen das einfachere mit einer Vollachse. X20, da ist schon eine Nummer mehr Konstruktion drin, da ist mit einer Steckachse und speziellen Sensoren, also wirklich ein komfortables System, funktioniert auch alles tadellos. Aber kostet Geld.
Wie kostet Geld?
Naja, die sind natürlich nicht ganz
billig. Ah, okay, gut.
Und ich war neulich auf der Suche nach einem Fahrrad für eine Bekannte, was so hübsch wäre, und dann dachte ich mir, ich gucke mir dieses Cannondale Treadwell nochmal an.
Ah, gibt's das noch?
Das gibt's noch, aber es hat keinen Mahle-Antrieb mehr.
Ich wusste gar nicht, dass es einen hat.
Das hat, also Cannondale hat auch Mahle-Antriebe noch im Programm, allerdings bei den höherpreisigen Rädern. Und das Treadwell ist ja recht günstig. Und da ist ein Hyena drin. Es gibt ja so ein paar Hersteller, die scheinbar auch bei größeren oder bekannteren OEMs ihre Produkte drin sind, ohne Bosch oder sonst was zu sein. Genau. Und
wie heißt denn der, der in Bamberg seine Deutschland-Niederlassung hat? Mai Weiß oder so, ne?
Mai Weiß, Miwice, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht.
Die machen.
Die sind auch recht populär,
ja,
oder?
Ja, genau.
Die haben da ihren Service oder den Vertrieb, weiß nicht, ob Deutschland oder Europa sogar, in Bamberg im Hafen, glaube ich. Ne?
Irgendwo da. Weiß ich nicht genau.
Ja, ist auch egal. Das ist nur für Insider wichtig.
Es ist ja auch schön, dass Firmen nicht immer nur in den Hauptstädten der Länder vertreten sind.
Ja, ne? Und was jetzt die Motoren angeht oder sowas, ist es natürlich auch schön, dass es kein reines Monopol gibt.
Ja.
Also, dass man sagt, okay, ich muss den nehmen. Weil wenn jemand anders einen guten Job macht, kann man gucken, ob DJI einen guten Job machen wird oder nicht. Dann strengen sich ja dann die Mitbewerber oder Marktbegleiter, wie auch immer man es nennt. Und die strengen sich ja dann auch wieder an. Also es ist ja ein bisschen auch förderlich für das Ganze.
Ja, pass auf, wir müssen uns da ein bisschen kurz halten. Ich wollte den Motor, von dem du sprichst, eigentlich erst später ran. Wir kommen noch auf die Handbuild-Area zurück. Da wollte ich ihn eigentlich behandeln, aber machen wir es gleich jetzt. Und zwar ist es ich war am Stand von Lex Cycles. Über die haben wir schon letztes Jahr bei der Handbuild
bei der Bespoke
Messe in Dresden gesprochen. Da haben wir die entdeckt, ne? Oder Bespoke in Dresden. Oder? Da waren die, ne?
Oh.
Auf der Handbuild, Bespoke in Dresden, haben wir mit dem, ich glaube vor allem du, mit dem Jens gesprochen. Schöne Grüße von hier aus. Ich weiß, dass Jens unsere Sendung auch hört. Und da hatten sie ein sehr schönes Stahlrad, Kompaktrad mit einer schön gestalteten Konstruktion. Die haben auch einen Preis gewonnen bei der diesjährigen Eurobike. Und das gibt's mit und ohne Motor.
Ja, also unabhängig davon, wenn ihr uns beeindrucken wollt, einfach immer nur ein schönes Rad mit 20 Zoll Rädern.
Ja,
das vielleicht auch noch ein doppeltes Oberrohr, wie der alte Harrow Freestyler hat. Ne?
Ja, genau. Das
dann seid ihr dabei.
Das hat ein doppeltes Oberrohr. Ich hab mal hier ein kleines Bild, zeige ich dir mal, Thomas.
Ja.
Aber ich meine, du kennst
es ja. Ich kenne es ja. Und du kannst ja einen Link in die Shownotes reinpacken. Und wobei das doppelte Oberrohr hier als Gestaltungselement gilt, aber sie führen sie auch dann weiter vorne in den Gepäckträger, den sie
genau
haben. Genau. Also, man kann sich natürlich hier auch oldschool-mäßig immer noch aufs Oberrohr stellen neben und den Sattel in die Füße klemmen.
Ja. Aber weshalb wir jetzt dieses Rad im Zusammenhang mit den Motoren besprechen, ist eben, dass so ein kleiner Hersteller, der kann natürlich, das weißt du vielleicht besser, du kannst nicht einfach so komplette Motorsysteme so kaufen und einbauen. Da brauchst du eine gewisse bestimmte Größe dazu auch, oder? Also deine Bestellmenge.
Und ist ja natürlich auch eine. Also tatsächlich ist es so, du kannst bei Shimano ein System kaufen.
Mhm.
Das geht. Und du kannst bei Bosch nicht ein System kaufen. Das geht nicht. Aber du kannst bei Bosch, wenn du ein System haben möchtest, weil du ein Rahmenbauer bist und ein Rad bauen möchtest mit Bosch-Antrieb, dann bekommst du das über United Transmission. da kostet es halt mehr. Also über Kalle Nikolai. Der macht es.
Ah, ja.
Und sonst kommst du an die Stückzahlen nicht ran. Aber der kauft ein Kontingent von Bosch, das ist so vereinbart, und verkauft die weiter an kleinere Firmen.
So, und jetzt ist also bei dem Rad, da ist kein Platz
für einen Bosch. Bei Mahle ist es ähnlich.
Ah ja, okay. Ja. Gut, aber dann ist halt wieder einer dazwischen, der auch Geld dran verdienen möchte, ne?
Und
ja, klar, Logo. Dann hatten sie, weil sie ja relativ wenig Platz haben, und dann hatten sie auf der Messe in Dresden, hat er gemeint, hatten sie noch eine eigene Batteriesteuerung. Die haben sie in einem Kästchen unter dem Tretlager befestigt. Und also jetzt den haben
Controller
sie...
Controller quasi, ja.
Genau. Und jetzt sind sie auf ein Komplettsystem von, hast du schon erwähnt, von Hyena umgestiegen. Die bieten ihnen alles. Die haben einen Akku und das Antriebssystem. Und das funktioniert gut, ist vom Preis her für sie vertretbar. Und das verwenden sie jetzt. Und das wird häufig eingebaut, oder? Also es ist auch was nicht jetzt nicht super exotisch ist.
Nee, also die gibt es auch schon ein paar Jahre und ist schon eher im Niedrigpreissegment. Also da sind die schon eher zu Hause, aber der Vorteil, den sowas hat unter Umständen, ist, dass sie sich mit Stückzahlen auskennen. Also die produzieren viele von den Dingern und dann gucken die natürlich auch, dass sie nicht so viel zurückbekommen. Also die achten da schon auf Qualität, weil sonst hat man ja die Lager wieder voll mit Rückläufern. Das wollen die ja auch nicht. Da hat niemand was davon.
Also, wie gesagt, wenn du dir die, ich glaube, demnächst kann man sie auch kaufen, die Räder von Lex. Ich habe auch die Preise. Okay. Ohne Motor 3.950, mit Motor 5.250. Also das ist jetzt nicht billig, aber wenn du Geld für ein E-Bike ausgeben willst, dann ist das durchaus was du zahlen kannst. Und du hast da wirklich ein außergewöhnliches Fahrrad. Die haben auch diesen Gepäckträger vorne nochmal überarbeitet. Der hat jetzt so Haltepunkte dran, wo also die Abstände sind wie bei einem Flaschenhalter oder bei so Gepäckträgerösen, sodass du da auch Halterungen draufschrauben kannst, wenn du willst. Also wirklich ein schönes Rad. Also
dieser 64 mm Abstand, den du dann auch summieren kannst, um Anything Cages draufzubauen oder einfach irgendwas. Hauptsache, du hast was du draufschrauben kannst. Ja, aber man muss diese 64, die muss man nicht neu erfinden, die sind so.
Ja, so hört sich das an. Das wird dann dieser Abstand sein. Und das ist ja gut, wenn sie den verwenden. Also, ich mache einen Link rein, dann könnt ihr euch das mal angucken. Und dann haben wir noch einen super interessanten Motor gefunden.
Ich höre dich jetzt gerade wieder.
Der allerdings noch nicht
ganz schlecht
hergestellt wird. Hörst du mich?
Ich höre dich jetzt, ja.
Warte mal. Eigentlich müsste ich guten Empfang haben. Ich muss noch mein Telefon näher.
Hörst du mich?
Ja, ich höre dich gut.
Okay, also ich habe super Empfang, ich habe super Schwierigkeiten mit dem Internet.
Ja. Schade, aber du machst dir ja immer die Notizen dann, an welche Stelle du spulen musst.
Ja. Also,
Dann wird man jetzt die andere Motorentechnik, auf die andere Motorentechnik wechseln.
Jawohl, mach mal.
Nämlich serielle Hybride.
Genau.
Die man ja kennt seit, ich glaube, Mando waren die ersten, die das angefangen hatten, vor 10 Jahren, oder wann war das? Ist das schon so lange her?
Ja, das ist sogar noch länger her. Ja, ja, 2013 wurde das Footloose, glaube ich, vorgestellt.
Ja, tatsächlich, oder wie wir ja schon erzählt hatten auch, es ist ein faszinierendes System, weil es so logisch ist. Du trittst in den Generator, erzeugst Strom und Bewegung und du hast aber dann keine Kette mehr oder kein Übertragungsmedium, sondern du hast noch einen zweiten Elektromotor. In der Regel bisher im Hinterrad. Im Hinterrad oder an irgendeiner Stelle des Fahrzeugs, weil, haben vielleicht auch viele schon gesehen, Last Mile Wägelchen mit 3 oder 4 Rädern, die haben sowas auch schon. Da ja. ist es schon im Einsatz. Mando hat das Ganze auch weiterentwickelt und man hat einfach Freiheiten in der Konstruktion. Man muss nicht gucken, dass die Kette und die Schaltung oder sowas irgendwie durchgeht. Oft ist es ja auch letztendlich ein Simulator, sage ich mal. Du trittst halt ein bisschen und den Rest macht der Antrieb. Das Ganze...
Ganz wichtig für die ganzen Cargo-Räder ist natürlich, das hält. Da kann nichts kaputt gehen. Also du hast fast keinen Verschleiß. Das sind, ja. du trittst in ein System, das aus Spulen und Magneten besteht und die Energie und angetrieben wirst von dem System, das aus Spulen und Magneten besitzt. Da musst vielleicht ab und zu mal irgendwie eine Achse schmieren oder so. Aber du musst da nichts machen. Und wenn du so ein Fahrzeug den ganzen Tag in Betrieb hast und die Leute schauen, achten ja nicht drauf, wie gerade die Kette steht oder so. Also das ist ja das hält einfach, da musst du nichts kaputt machen, da musst keine Kette austauschen, keine Ritzel oder Riemen, klar, Riemen geht auch, aber mit Schaltungen alles immer aufwendig. Und da kannst du brauchst auch keine Schaltung, weil das geschieht alles über den Motor. So.
Genau.
Aber bisher immer getrennt, ne?
Bisher immer getrennt. Bisher, weil nämlich jetzt kommt zusammen, was zusammengehört, sagen die. Zumindest zum Beispiel die es meines Erachtens am meisten Gedanken gemacht haben oder sich am meisten Gedanken um das System gemacht haben, sind Niche Mobility aus Spanien.
Ja.
Und Niche Mobility hat auch ein komplettes Antriebssystem vorgestellt. Also wie gesagt, ein Mittelmotor, eine Batterie dazu, ein HMI, also User Interface, Bedieneinheit, so dass du als OEM, als Fahrradhersteller oder Rahmenbauer das Ding nehmen kannst und komplett einbauen. Aber es funktioniert anders, nämlich es ist so, dass es sieht aus wie ein Mittelmotor, den jeder sich vor sein Auge führen kann, aber in diesem Mittelmotor ist ein Generator drin und der Antriebsmotor. Dadurch und die Kraft wird aufs Hinterrad traditionell mit einem Riemen übertragen oder mit einer Kette, bleibt einem freigestellt. Und das Hinterrad hat aber eine starre Narbe, wie bei einem Motorrad. Du hattest ja mal ein Motorrad. Hast du jemals dein Hinterrad gewechselt? Hast du es jemals raus?
Nee.
Ja, ich auch nicht. Und auf jeden Fall ist es so, dass bei Motorrädern, wenn man darauf achtet, sich die Kette dauernd dreht, wenn man fährt.
Ah, okay.
Das stört auch nicht weiter. Da ist dann entweder ein Kettenschutz drüber oder ein Riemenschutz. Aber es ist so, du hast auf diesem Hinterrad, da ist kein Freilauf drin. Und dadurch ist es so, es gab in den 80ern schon, gab es zum Beispiel Motocross-Motorräder von... Wie hießen die AKT, glaube ich, der Horst Leitner, den ja jeder kennt von dem Horst Link.
Ja.
Meine Federung,
könnt ihr googeln.
Der hat für Motorräder entwickelt und hatte auch eine eigene Motocross-Motorradfirma. Egal, auf jeden Fall. Was die da gemacht haben, auch nicht nur die, sondern verschiedene, die haben die am Kettenblatt gebremst, um die gefederten Massen zu verringern. Also weil so eine Scheibe und
Bremssattel. Also praktisch vorne am Motor gebremst. Ja.
Genau, am Motor den Bremssattel festgemacht. Und da war quasi dann das Kettenblatt vorne, gleichzeitig auch die Bremsscheibe.
Hat so, super nerdig, das gab es auch bei Autos oder vielleicht gibt es das auch immer noch, möglicherweise in der Formel 1 oder so, dass quasi die Kette nach innen gelegt, aber ist ein bisschen, funktioniert anders. Wurscht, vergiss es. Um die gefederten Massen zu halten. So, sorry. Aha, und da
genau, haben wir, okay. Und weil es halt auch geht. Das kann schon auch ein Grund sein. Was aber jetzt Nisch macht, ist, dass du tatsächlich mit dem Rekuperieren, also der Generator ist ja drin und der Antriebsmotor. Und der Antriebsmotor, der rekuperiert, wird aber auch angesteuert elektronisch. Du bremst mit dem. Also da ist keine Bremse hinten, nur die Rekuperation. Ja. Und wenn du mit den Pedalen rückwärts trittst, so wie bei dem Cehus-Motor zum Beispiel, da geht es ja auch, dann bremst er auch. Und durch diese unabhängig voneinander funktionierenden Bremsen ist es auch legal. Also das haben sie geprüft, man kann das machen, man braucht keine Scheibenbremse hinten oder Narben oder irgendeine anders geartete Bremse. Ob es in Wirklichkeit dann so ist, das wird man sehen, aber du brauchst es nicht. Und vorne, also die haben einen Bremshebel dann, einen Kombihebel, das bieten die in dem System gleich mit an, Kombihebel vorne, klassisch Scheibe. Könntest auch vorne das noch machen mit einem Dynamo quasi, sage ich jetzt einfach mal. Ob es funktioniert und ausreicht, weiß ich nicht, aber vorne ist eine klassische Scheibenbremse, hinten keine, sondern nur elektrisch. Und das ist an sich eine schöne Idee, weil es natürlich ein Teil weniger ist, was kaputt geht. Und also jetzt im Vergleich zu einem. Und du hast aber halt eben auch den Motor nicht hinten drin. Jetzt haben die ein Stadtrad dargestellt.
Genau, es ist natürlich so, dass das jetzt dann viele Leute, die sich schon länger mit dem seriellen Antrieb beschäftigen und die sich jetzt auch mit diesen Vorteilen, die wir da gesagt haben, dass du eben keine Übertragung brauchst, dass du keine Kette brauchst, keine Ritzel und so und dass du theoretisch jetzt bei einem mehrspurigen Fahrrad alle Räder gleichzeitig antreiben könntest zum Beispiel, die sagen dann, ja, aber warum soll ich dieses System, das ja so toll quasi. Ein anderer Hersteller, zum Beispiel Sixi, da gehen wir heute nicht drauf ein, über den haben wir, glaube ich, bei der Cycling World schon gesprochen.
Ja.
Der nennt ja sein System tatsächlich Chainless. Jetzt kannst halt bei dem nicht mehr sagen, das ist Chainless, ne?
Nö.
Genau. Und dann fragen sich Leute natürlich, ja, aber warum mache ich das dann doch wieder zusammen? Und die Sache ist halt die, weil es einfach praktisch ist und sinnvoll. Nicht für jeden, nicht für jedes System. In einem Cargo, in einem Laster von UPS, der durch die Straße fährt, da machst du es anders. Aber es ist ja nur, weil das System theoretisch ohne Kette funktioniert, musst du es ja nicht ohne verwenden.
Nee, das ist ein anderer Anwendungsfall und dafür ergibt es auch Sinn. Also weil du hast dann eben weniger Gewicht hinten und eine einfache Narbe und eben dieses. Ja, es ist für eine andere Kategorie Fahrrad.
Ja, gedacht. Und wenn du jetzt ein Stadtrad hast, dann ist das quasi auch verschleißfrei, weil du hast ja dann keine Schaltung hinten drin und sparst dir sogar so die Scheibenbremse zum Beispiel. Ne? Also da gibt's viele, viele Vorteile, die für ein bestimmtes System eben da sind. Ja. Leider konnten wir es noch nicht aufprobieren, ne?
Nee, noch nicht. Also die haben also sind in der Testphase gerade, wenn man auf ihre Webseite guckt, da es ist ja ein spanischer Hersteller, da haben sie dann von Orbea ein Kompaktrad umgebaut mit den Komponenten und fahren damit rum. Wenn man es so von Weitem sieht, dann wollten wir es gleich haben. Und ich weiß es nicht, wie weit sie wirklich sind und womit sie Geld verdienen und ob und wann es auf den Markt kommt. Aber es ist spannend.
Also Geld verdienen sie noch keins. Die hatten, die sind, warte mal, ich habe mal, also gestartet sind sie mit einer Crowdfunding-Kampagne. Dann haben sie noch eine Finanzierung durch die spanische Regierung, also so ein Förderprogramm für Mobilitätsprojekte. Und jetzt suchen sie, und sie suchen immer noch nach Industrie- und Finanzpartnern, also für die nächste Entwicklungsphase. Momentan bereiten sie quasi die Produktionsfähigkeit vor und ab Herbst. Hörst du mich noch?
Ganz schlecht.
Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ab wann hast du noch gehört?
Ich habe Crowdfunding zwischendurch mal gehört, was interessant ist. Der scheint deine Stimme aufzunehmen und dann, sobald er wieder Power hat, alles schneller durchzusenden. Kann das okay sein? Ich höre dann so einen ganz schnellen Hans.
Aha, interessant, ja.
Also jetzt gerade geht's wieder gut.
Also dann sage ich es nochmal, also die haben eben sind gestartet mit einer Crowdfunding-Kampagne und dann haben sie eine Förderung durch die spanische Regierung und suchen jetzt noch nach Industrie- und Finanzpartnern. Zum, wie heißt das, Sea Otter Europe, ja, wollen sie einen fahrfertigen Prototypen haben. In Girona ist das, im Herbst irgendwann.
Ach, gibt's da einen Sea Otter Europe?
Okay. Ja. So, und was ihnen halt wichtig ist, also die haben einen Claim, der heißt Do nothing and change the world. Siehst du?
Ja.
Und ihnen ist halt wichtig, dass Menschen, also der Fokus ist auf urbanen Fortbewegungsmitteln, dass es für Menschen so einfach wie möglich ist, dass sie alles, was sie irgendwie zum Beispiel vom Auto kennen, einfach am Fahrrad wiederfinden. Draufsetzen, losfahren. Und das ist das eben ein Hebel zum Bremsen zum Beispiel. Oder vielleicht auch gar nichts, wenn sie einfach zurücktreten. Und das ist halt die Idee. Die haben auch, ich glaube, die haben auch Neigung, ja, die haben auch Neigungssensoren drin zum Beispiel, also verschiedene, mit denen sie eben den Motor steuern, weil sie haben auch ein Automatikgetriebe. Und ich habe ja mal von dem Mochi-Rad erzählt, ne?
Ja.
Dass ich Probe gefahren habe, auch mit Automatikgetriebe. Und da schaltest auch nicht mehr zurück. Also das funktioniert astrein. Und Konkurrenz sind Pinion zum Beispiel, ne? Also so kombinierte Formate. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Prinzip billiger ist als ein Motor-Getriebe-Kombination.
Ja,
ist ja weniger aufwendig zu fertigen, ne? Also diese zwei Elektrodinger da drin, ne? Sage ich jetzt mal so, natürlich gibt es da noch Entwicklungen dazu, aber ich kann mir vorstellen, dass man das auch dann relativ günstig im Vergleich zu einem aufwendigen Pinion-System hinkriegt.
Ja, also
und das ist auch sehr, ja, sehr kompakt, das Produkt, das sie dort quasi vorgestellt haben. Also, tolle Sache.
Und hast du mitgekriegt, dass es in der Schweiz ein ähnliches Produkt entwickelt wurde?
Nee.
Von Villiger. Villiger Dynamic. Neue E-Bike-Generation. Es ist im Prinzip dasselbe.
Aha.
Oder das Gleiche. Ja.
Das Gleiche.
Also, was du sagst, es ist ja kein, es ist kein Automatikgetriebe. Es ist kein Getriebe drin, kein mechanisches. Ja. Und Villiger, die jetzt nichts mit der Villiger Fahrradmarke, die vielleicht einige noch kennen, zu tun hat, die wurden ja Villiger wurden ja von Trek vor ein paar Jahren übernommen und jetzt als Marke abgeschaltet. Und die gibt es noch als Label. Es gibt von Diamantrad, das ja auch zu Trek gehört, da gibt es ein Modell, das Villiger heißt.
Mhm.
Und aber sonst sind die nicht mehr am Markt. Kann sein, dass das mal wiederkommt, je nachdem, wie sich so ein Trek entscheidet, aber aktuell nicht. Und hat auch mit der Zigarrenfirma nichts zu tun, weil es gibt ja viele Zigarren auch, aber geraucht.
Ja, also okay.
Keine Zigarren. Also, es ist aber ein nie dagewesener Komfort und revolutionäres Fahrerlebnis, weil keine Schaltvergänge, automatische Anpassung der Übersetzung, Stromrückgewinnung beim Bremsen und Bergabfahren, müheloses Anfahren am Hang mit Stillstandsregelung, keine Schaltung mehr am Hinterrad. Also, es ist im Prinzip das Gleiche.
Ah,
was sie nicht
okay.
haben, ist so eine Integration der Bremse. Das sehe ich noch nicht. Kann sein, dass sie das
ließe sich auch aber auch machen.
Ja, natürlich. Das ist ja eine eben. Elektronische Funktion.
Ja.
Das ist ja, und insofern die, aber es ist in der Beschreibung auch, wenn man zu Villiger Dynamic geht, das Ganze sieht ein bisschen prototypischer noch aus oder als das von Niche. Das Niche ist von der Gestaltung meines Erachtens schon eine Ecke weiter, aber egal. Es ist ein Mittelmotor mit zwei...
Ja, aber das ist halt die Hülle, ne?
Ja, das ist gerade egal. Mittelmotor mit zwei Elektromotoren und integriertem stufenlosen Getriebe. Motor 1 unterstützt den Fahrer, Motor 2 regelt Übersetzungen stufenlosen mit Hilfe des integrierten Planetengetriebes. Okay, es ist doch ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz, es ist eine...
Elektromotoren haben auch oft ein Planetengetriebe drin, also diese kleinen auch, ne?
Ja, diese Nabenmotoren haben ja auch ein Getriebe.
Genau.
Und du kannst dann auch Energierückgewinnung beim Bremsen und Bergabfahren. Und dann haben sie noch eine Rückwärtsfahren-Funktion durch Vorwärtstreten. Das verstehe ich jetzt nicht, würde ich jetzt mal rückwärts, aber keine Ahnung. Also ich habe den im Vorbeilaufen irgendwo gesehen und habe mir es dann danach mal angeguckt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, Villiger, das kennst doch den Namen und so. Und es ist spannend, es ist ein Startup aus der Schweiz.
Aha.
Bin mal gespannt, was ich da bei denen tut.
Ja, bei dem Rückwärtsfahren, das ist einfach eine Gewöhnungssache. Das gibt es ja bei den aktuellen, bei diesen Cargo-Bikes auch. Kannst du auch treten. Manche haben es mit einem Schalter zum schaltest um und dann trittst vorwärts und fährst rückwärts. Oder du trittst rückwärts, boah, egal.
Ja. Also auf jeden Fall eine Funktion, die jetzt für ein Zweirad nicht notwendig ist, aber ab Dreiräder Sinn ergibt.
Ja. Fürs Zweirad vielleicht, wenn es eine Rangierfunktion ist, dann könnte man das vielleicht irgendwie über einen Knopf machen oder so, die dich ein bisschen zurückzieht. Aber das ist theoretisch alles einbaubar.
Ja.
Verkompliziert natürlich dann die Sache wieder, ne?
Ja, also jetzt wenn das ein größeres SUV-Rad ist, dann ergibt es vielleicht Sinn, so wie bei großen Hondas oder Harley-Davidson, dass du einen Rückwärtsgang hast. Ja, und einfach, klar, und dann paddelst halt mit den Füßen und guckst halt dann nur, dass du nicht umfällst. Aber auf die Pedale wird man nicht steigen dann. Aber
ja, okay.
Das fand ich durchaus spannend noch. Dass es da sowohl in Spanien als auch in der Schweiz an ähnlichen Systemen gearbeitet wird.
Also sorry, Villiger, dass wir über euch nicht so viel sprechen. Die von Niche sind irgendwie mehr aufgefallen. Ich weiß auch nicht, warum. Aber wer da mehr dazu weiß, Infos gerne zu uns, ne?
Also ja, Niche hat halt einen anderen Auftritt einfach. Die sehen anders aus. Also das hat eine andere Wirkung. Der Villiger, vielleicht ist der top. Man weiß es nicht. Sollen beide dranbleiben. Jetzt ja. Jo, gut. Dann.
Dann sind wir mit den Motoren durch. Wir haben keine Zeit mehr heute und nicht genügend Internetverbindung. Diese Motoren, die brauchen so viel Bandbreite anscheinend. Drum würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wir hatten noch zwei Themen auf dem Zettel. Das eine ist die Handbuild Area, super spannend. Vielleicht waren ja von euch auch Leute dort. Und dann habe ich noch einen interessanten Sattel gesehen. Wir versuchen noch.
Ich habe auch noch heiße Alltags-Gadgets gesehen, in die wir gerne einsteigen können, aber dann mit ein bisschen Ruhe und Zeit, ne?
Genau, und die veralten ja nicht, ne? Also da sprechen wir dann einfach drüber. Vielleicht gibt es dann auch noch Neuigkeiten dazu. Also ich sag mal, vielleicht Mitte August oder so, nagelt uns nicht fest. Jetzt ist erstmal Urlaubszeit. Und vielleicht schaffen wir es zwischendurch noch eine Folge 3 der Eurobike-Rückschau zu veröffentlichen.
Oder wie auch immer die Folge heißt. Irgendwie Anfang August könnte klappen, ne?
Ja, schauen wir mal. Super. Wie gesagt, also haltet nicht die Luft an. Kann sein, dass es auch ein bisschen länger dauert. So, dann sagen wir Tschüss. Ich bin Hans.
Und ich Thomas.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.